Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören auf ein Wort aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 49. Es ist der 22. Vers. Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. In einer Schule fragte der Lehrer die Kinder, die bald zur Entlassung kommen sollten, was sie werden wollten. Alle gaben ihre Berufswünsche an. Der eine wollte Schuhmacher werden, der andere Schneider, ein dritter Tischler und so weiter. Als er an einen kleinen Jungen kam, antwortete der auf die Frage leise: Ich möchte ein Segen werden. Die anderen lachten. Der Lehrer stutzte einen Augenblick und dann sagte er: Das ist die beste Antwort von allen. Was er sagt und wünscht, das solltet ihr alle wünschen. Das ist die große Aufgabe, die Gott uns allen stellt. Wir sollen ein Segen sein. Und dann erinnerte er sie an das Wort, das Gott einst gesprochen hatte: Ich will dich segnen. Und du sollst ein Segen sein. Das Leben Josefs, von dem hier die Rede ist, war ein Segen und sollte auch nach den Segensworten des Vaters Jakob fernerhin ein Segen sein. Josef ist eine faszinierende Gestalt. Immer wieder, wenn man sich die Josefs Geschichte durchliest, findet man Worte, die einen innerlich stärken, innerlich erquicken, findet man vielleicht auch hier und da etwas ganz Neues oder wird eben ganz neu von diesem Wort angesprochen. Josef ist ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus, auf seinen Weg durch diese Welt. Er musste tief herabsteigen, um dann von Gott hoch erhoben zu werden. Das Leben Josefs verlief äußerlich sehr erfolgreich, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Leben Josefs war gleichzeitig fruchtbar für Gott und fruchtbar für andere Menschen. Josef stand unter dem Segen Gottes. Gott selbst hatte das Leben Josefs fruchtbar gemacht. Fruchtbarkeit und Segen gehören zusammen, das lernen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, 1. Mose Kapitel 1, Vers 28. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch. Wir sehen also Fruchtbarkeit. Hier ging es um leibliche Fruchtbarkeit. Uns geht es um geistliche Fruchtbarkeit. Und Segen bilden eine wunderbare Einheit. Gott hat uns in diese Welt gesetzt, damit wir Frucht bringen. Wir wissen, dass viele Menschen in unseren Tagen daran scheitern, dass sie nicht so recht wissen, wozu sie eigentlich in dieser Welt sind, wozu sie eigentlich leben. Im Grunde genommen scheitert der Mensch an der Sünde, an der Macht der Sünde. Weil deshalb gibt es so viel Not und so viele Probleme in dieser Welt, weil der Mensch mit der Macht der Sünde nicht fertig wird. Auch mit den Mächten der Finsternis, die dahinter stehen. Das ist es, was er oft gar nicht realisiert, was er oft gar nicht wahrnimmt. Wir leben nicht in einer neutralen Welt, sondern in einer Welt, die unter der Herrschaft des Bösen steht. Darüber steht der lebendige Gott in seinem souveränen Regiment. Aber die ganze Welt, so sagt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, liegt im Argen. Sie ist nicht neutral, sondern gekennzeichnet von der Herrschaft der Sünde und von der Herrschaft des Satans, der Mächte der Finsternis. Gäbe es keinen Teufel, gäbe es den Satan nicht, gäbe es nicht die Macht der Sünde, die den Menschen knechtet, so sähe diese Welt ganz anders aus. Seit dem Sündenfall ist die Welt nicht mehr das, was sie gewesen ist, als sie so ganz frisch aus der Schöpferhand Gottes hervorging. Daran scheitern die Menschen, an der Macht der Sünde und an der Realität der Mächte der Finsternis. Und was damit zusammenhängt, ist, dass der Mensch nun nicht mehr weiß, wozu er eigentlich da ist in dieser Welt. Gerade in unseren Tagen, auch besonders unter der jungen Generation, bricht diese Frage nach dem Sinn des Lebens immer stärker hervor. Das ist also die Frage, die wir uns stellen wollen. Wozu leben wir eigentlich in dieser Welt? Wozu sind wir eigentlich da? Und da gibt uns das Wort Gottes eine klare und deutliche Antwort. Wir sind dazu da, um Gott zu verherrlichen. Das ist unsere Bestimmung. Dazu hat Gott den Menschen geschaffen. Nicht in erster Linie, damit der Mensch glücklich sei. Es ist ganz klar, dass ein Mensch, der danach trachtet, Gott in seinem Leben zu verherrlichen, auch ein glücklicher Mensch ist. Das ist eine Folge davon. Aber das ist nicht das Erste, sondern das Erste ist die Verherrlichung Gottes. Und nun sagt der Herr Jesus, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und werdet meine Jünger. Das heißt also, wir sind dazu da in dieser Welt, um Gott Frucht zu bringen. Um Gott Frucht zu bringen. Ich betone das einmal. Frucht ist nicht für uns da, in erster Linie, sondern Frucht ist für Gott da. Wir sollen Gott dadurch verherrlichen, dass wir ihm die rechten Früchte bringen. Und wir denken dabei automatisch, wer sich auskennt, ein wenig auskennt in der Bibel, der denkt automatisch an den Galaterbrief, an das 5. Kapitel, wo dann die Früchte des Heiligen Geistes aufgeführt werden, die Früchte der Liebe. Im Grunde genommen sind es Früchte der Liebe, die Freude, der Glaube, die Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das sind alles Früchte, die wir Gott bringen sollten, die Gott erwartet, die er sehen möchte in unserem Leben. Er möchte diese Früchte genießen. Und auch andere sollen daran teilhaben. Das ist Gottes Wille, dass wir Frucht bringen. Es ist ganz wichtig, dass wir immer vom Willen Gottes ausgehen in unserem Glaubensleben. Es ist immer das Erste, steht immer oben an. Es geht nicht um das, was wir wollen, auch wenn es sich decken sollte mit dem, was die Bibel über den Willen Gottes lehrt, sondern es geht um den Willen Gottes in unserem Leben. Wir stehen zunächst einmal vor dem Willen Gottes. Wir haben heute Morgen vor der Gebetsstunde ein Wort gelesen aus dem Propheten Hosea, wo es heißt, dass das Volk Israel sich nicht recht bekehrte. Und jede rechte Bekehrung, jede echte Bekehrung, jede biblische Bekehrung beginnt dort, wo der Wille Gottes offenbar wird. Wir stehen vor dem Willen Gottes. Wir stehen nicht vor unserem eigenen Wünschen, vor unserem eigenen Willen. Mag er noch so fromm sein und mögen die eigenen Wünsche noch so berechtigt sein, sondern wir stehen vor dem heiligen Willen Gottes. Das ist das Allererste. Gott will, dass du und ich, dass wir Frucht bringen für ihn. Das ist der Sinn unseres Lebens. Dazu bist du hier auf dieser Erde. Dazu lebst du. Es gibt zunächst einmal keinen anderen Grund. Alles andere ist dem untergeordnet, ist darin enthalten. Das wollen wir bedenken. Das war Gottes Wille auch für sein Volk Israel. Und darum vergleicht er dieses Volk, wir können das nachlesen im Psalm 80, mit einem Weinstock. Und wozu ist ein Weinstock da? Um Frucht zu bringen. Oder der Herr Jesus bringt, wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. Der Feigenbaum auch ein Sinnbild, ein Symbol für das Volk Israel. Ich lese uns einmal diese Verse, Lukas Kapitel 13, von Vers 6 an. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab, was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so haue ihn ab. War das berechtigt, was der Besitzer des Weingartens erwartete von dem Feigenbaum. War das berechtigt? Na, natürlich war das berechtigt. Wenn man einen Feigenbaum pflanzt, dann erwartet man von diesem Feigenbaum, dass er Früchte bringt. Wenn wir einen Obstbaum pflanzen, dann erwarten wir bei einem Apfelbaum, dass er Äpfel als Früchte bringt. Und wenn er keine Frucht bringt, dann überlegen wir uns das, ob er überhaupt noch Existenzberechtigung hat in unserem Garten. Und irgendwann hauen wir ihn vielleicht ab. Genau das wollte dieser Weingartenbesitzer tun, aber der Gärtner greift ein, tritt dazwischen und sagt, lass ihn noch dieses Jahr. Wir wollen ihm noch eine Chance geben. Und vielleicht will Gott dir auch noch eine Chance geben, dass du bisher keine Frucht gebracht hast für ihn. So geht es manchen Gemeinden insgesamt. Lass sie noch dies Jahr, lass sie, die Gemeinde, noch dies Jahr. Ich will alles tun, was zu tun ist, damit sie Frucht bringt. Und Gott hat alles getan, damit wir Frucht bringen können, als Einzelne und auch als Gemeinde, in der Person unseres Herrn Jesus, in seinem Erlösungswerk und in der Sendung seines Heiligen Geistes. Es gibt keine Entschuldigung für uns, wenn wir keine Frucht bringen. Das ist Gottes Wille für uns. Sonst heißt es, haue ihn ab. Wir sehen also, Gott hat unendlich viel Geduld, aber irgendwann ist es dann soweit, wenn ein Mensch sich nicht von Herzen bekehrt zu ihm und keine Frucht bringt für ihn, dann haut Gott ihn ab. Und Gott lässt ihn laufen und lässt ihn seiner Wege gehen, bis er dann irgendwann im Gericht Gottes endet. Also, Obstbäume werden gepflanzt, um Frucht zu bringen. Israel wurde gepflanzt in diese Welt hinein, um Gott Frucht zu bringen. Und auch wir als Gemeinde Jesu sind dazu da, Gott Frucht zu bringen. Ich habe euch gesetzt, sagt der Herr Jesus, in diese Welt hineingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Wenn ein Mensch das einmal begriffen hat, dass er dazu da ist, um Gott Frucht zu bringen, so hat er Grundsätzliches verstanden. Das ist der Sinn unseres Daseins. Der Sinn unseres Daseins besteht nicht darin, uns selbst zu verwirklichen. Aber das ist es ja, was der Mensch will von Natur aus und was gerade in unserer Zeit immer mehr praktiziert wird, ganz bewusst praktiziert wird. Während man das früher tat, ohne im Grunde genommen zu wissen, was man da eigentlich tat, will man sich heute ganz bewusst selbst verwirklichen. Aber das ist eine ganz, ganz verhängnisvolle Sache. Wenn der Mensch anfängt, das zu verwirklichen, was in ihm steckt. Ja? Deshalb sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Selbstverwirklichung. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Gott will Christusverwirklichung in unserem Leben. Das ist sein Wille, dass Christus sich verwirklichen kann, mehr und mehr im Leben eines jeden Einzelnen. Und das geschieht, indem wir Frucht bringen. Nun, dieser Gedanke sollte uns aufrütteln, wenn wir an uns selbst denken, wenn wir an andere denken. Das Leben Josefs war fruchtbar und sollte auch fernerhin fruchtbar bleiben, nach diesem Segenswunsch, den sein Vater Jakob über ihn aussprach. Das ist ein wunderbarer Segenswunsch. Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum, gemeint ist ein Fruchtbaum, an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer. Das heißt, über gewisse natürliche Begrenzungen hinaus, über die Begrenzung seiner Familie hinaus, ragte das fruchtbare Leben Josefs. Er wurde nicht nur zum Erhalter seiner Familie, er wurde auch zum Erhalter Ägyptens und der ganzen Welt, während der Zeit der Hungersnot. Wir sehen also, über diese Mauer, über diese Begrenzung hinaus war Josef ein Segen für die ganze damalige Welt. Er ist es auch für uns heute noch, weil er uns ein Vorbild ist. Man könnte auch von Josef sagen, was der Apostel Paulus im Hebräerbrief schreibt. Obwohl er gestorben ist, redet er heute noch. Er redet durch sein wunderbares Vorbild der Fruchtbarkeit, das er uns gegeben hat. Wie schwer hat sich das Volk Israel dann später immer wieder getan, das zu erkennen, dass Gott wollte, dass es über seine nationalen Grenzen hinaus für die ganze Welt fruchtbar sein sollte. Weil Gott hat ja immer schon die ganze Völkerwelt im Auge gehabt, nicht nur sein Volk Israel, er hat es heraus erwählt aus der gesamten Völkerwelt, damit es dann für die Völkerwelt Frucht bringen sollte. Das war das Ziel Gottes mit seinem Volk Israel. Und das sahen sie nicht. Sie sahen, hatten diesen Blick nicht für die gesamte Völkerwelt, sondern hatten sich eingegrenzt, eingemauert, so möchte man sagen, brachten nicht über die Mauern hinaus, wie hier Josef als wunderbares Vorbild, Frucht für diese Welt. Das war aber bei Josef der Fall. Josef wird wachsen, er wird wachsen wie ein Baum an der Quelle, dass die Zweige emporsteigen über die Mauer und auch auf der anderen Seite Früchte genossen werden können. Von Seiten der Völkerwelt, wenn wir es einmal jetzt so auf die Völkerwelt beziehen. So war es ja auch bei Josef, für die ganze Welt. Das will Gott auch in unserem Leben wirken. Was kann Gott aus dem Leben eines Menschen machen, der unter dem Segen Gottes steht, der zu Jesus gehört? Er kann seine Ehe segnen, seine Familie segnen. Er kann Menschen segnen, mit denen er es in seinem Berufsleben zu tun hat. Wir ragen hinein in fremde Länder durch unsere Fürbitte im Namen Jesu. Und unsere Fruchtbarkeit, unsere geistliche Fruchtbarkeit ragt hinein bis in die Ewigkeit, bis in die Himmelswelt. Auch da wird man noch Früchte finden von dem, was Gottes Geist in unserem Leben hat wirken können. Also weit über unsere natürlichen Grenzen hinaus. Und ich dachte daran, dass das auch wichtig ist, wenn wir an die Ausländer denken, die wir hier in unserem Lande haben. Natürlich steht damit eine große, ziemlich starke Problematik im Zusammenhang. Das ist ganz klar, das ist alles nicht so einfach und manche Dinge geschehen da, die nicht gut sind. Ganz gewiss. Und doch wollen wir hinter all dem auch die Liebe Gottes erkennen, die den Ausländern nachgeht und die uns gebrauchen will, diesen Menschen das Evangelium nahezubringen. Frucht für Gott zu bringen, indem wir ihnen zeigen und sagen, wie sie mit Gott in Ordnung kommen können, nämlich durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und so ragt unsere Fruchtbarkeit und will sie ragen nach dem Willen Gottes über unsere natürlichen Grenzen hinweg. Wir fragen uns jetzt, was ist eigentlich das Geheimnis seiner Fruchtbarkeit gewesen, der Fruchtbarkeit Josefs? Es heißt hier, dass er wachsen wird wie ein Baum an der Quelle. Und das ist zunächst einmal ganz wichtig, dass wir uns an der Quelle befinden. Was ist denn für uns die Quelle? Nun, wir lesen das im Propheten Jeremia, Kapitel 17. Die Quelle ist für uns das Wort Gottes. Das ist das Entscheidende. Es gibt keine geistliche Fruchtbarkeit ohne diese Quelle des Wortes Gottes. Josef hatte ein Wort Gottes empfangen. Es waren die Träume, in denen Gott sich diesem jungen Mann offenbarte. Gott hat damals immer wieder durch Träume geredet, das wissen wir. Auf mancherlei Weise hat er geredet. Eben auch durch die Träume. Und im Leben Josefs waren es die Träume, durch die Gott ihm seine Verheißungen nahebrachte, nämlich einmal zu herrschen. Das war die Verheißung für Josef. Das war Gottes Wort an ihn. Nun, wir haben keine Träume mehr, sondern natürlich träumen wir auch, aber wir messen dem keine Bedeutung bei oder nicht viel Bedeutung bei. Wir haben das Wort Gottes, wir haben das Wort der Heiligen Schrift. Da redet Gott mit uns und bringt uns sein Wort nahe. Das ist die Quelle. Es geht also nicht, ohne dass Gott uns sein Wort offenbart in der Heiligen Schrift. Nur so können wir für Gott Frucht bringen. Und Menschen, die viel Frucht gebracht haben für Gott, waren Menschen, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, waren Menschen, die erfüllt waren mit dem Wort Gottes. Es waren solche, die viel Umgang hatten mit dem Wort Gottes in der Bibel. Ohne das ist keine geistliche Fruchtbarkeit möglich. Und das war es eben, das Wort Gottes, woran Josef sich immer wieder klammerte. Später lesen wir, als seine Brüder nach Ägypten kamen und sich vor ihm niederwarfen. Sie erkannten ihn ja nicht als ihren Bruder. Und er war der Herrscher in Ägypten, unter dem Pharao, direkt unter dem Pharao. Als seine Brüder sich vor ihm niederwarfen, da heißt es, dass Josef an seine Träume dachte. Er erinnerte sich wieder einmal an das Wort, das Gott ihm, an seine Verheißung, die Gott ihm mit auf den Weg gegeben hatte. Und das wird nicht das einzige Mal der Fall gewesen sein. Wir können uns gut vorstellen, als Josef sich dann im Gefängnis befand, dass er immer wieder gedacht hat, wie passt das zu den Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Aber dass er sich anklammerte an Gottes Verheißungen. Es sieht alles ganz, ganz anders aus. Aber Gott steht zu dem, was er mir versprochen hat. Ich sehe zwar nicht wie, aber ich weiß, dass er eingreifen wird zu seiner Zeit. Und wir lesen dann auch, dass Josef dem Ganzen so ein bisschen nachhelfen wollte im Gefängnis, als er dann den Mundschenk darum bat, doch bei dem Pharao ein gutes Wort für ihn einzulegen. Aber der hat ihn bitter enttäuscht, er vergaß Josef und es vergingen wieder einige Jahre, bis dann endlich die Stunde Gottes für ihn gekommen war und Josef aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er wird sich geklammert haben an Gottes Wort. Das ist es, was wir immer wieder tun dürfen. Das ist es, was unser Leben fruchtbar macht. Es ist nicht unser Vermögen, sondern es ist, dass sich in aller Schwachheit anklammern an das, was Gott in seinem Wort sagt. Und ganz besonders an das Wort vom Kreuz, ihr Lieben. Das ist es, was wir immer und immer wieder brauchen. Dass wir wissen, der Herr Jesus hat am Kreuz alles gut gemacht, unser Verhältnis zu Gott in Ordnung gebracht, ein für alle Male durch sein kostbares Blut. Da sollten wir immer wieder drüber nachdenken. Das ist unsere ganze Freude, immer wieder aufs Neue. Das Wichtigste für uns. Das Wort vom Kreuz. Bleibet in mir, sagt der Herr Jesus. Wie bleiben wir in ihm? Indem wir in der Kraft seiner Erlösung bleiben. In seiner Kreuzesbotschaft. In seiner Gerechtigkeit, die stellvertretend für uns durch sein Blut erworben wurde. Das ist es, was uns für Gott fruchtbar macht, und das ist es gewesen, was das Leben Josefs für Gott und für andere fruchtbar machte. So konnte er der Versuchung widerstehen im Hause des Potiphar. Er konnte zunächst einmal für Potiphar ein Segen sein, weil er dieses Wort hatte. Er konnte der Versuchung widerstehen. Er konnte im Gefängnis ein Segen sein für andere. Er konnte weissagen aufgrund dieser Beziehung, die er hatte zu Gott, als Folge der Offenbarung Gottes in seinem Wort. Deshalb konnte er klug handeln. Deshalb konnte er demütig bleiben, auch als er ganz hoch erhoben wurde durch Gottes Gnade. Darum konnte er vergeben, weil er diese Quelle hatte, das Wort Gottes, damals für ihn persönlich, die Träume, die Gott ihm gegeben hatte. Und da, wo ein Mensch daran festhält, wo er am Wort Gottes festhält, da ist Gott mit ihm, ihr Lieben. Es gibt nichts Schöneres, als diese Gewissheit zu haben, Gott ist mit mir. Weil alles andere kann ich vergessen zur Not. Aber das muss ich wissen, dass Gott mit mir ist. Ich will, auf alles andere kannst du auch zur Not verzichten. Aber das muss dir das Wichtigste sein, dass der Herr mit dir ist. Kannst du das sagen? Freust du dich darüber? Hast du diese Gewissheit in deinem Herzen, der Herr ist mit mir? Das kann sich nach außen hin so zeigen wie bei Josef. Es muss nicht immer so sein. Es muss dir nicht immer alles gelingen. Manchmal gelingt es dir nicht, weil Gott mit dir ist. Ist Gott dir entgegen in seiner großen Güte und Barmherzigkeit. Wohl dem Menschen, dem Gott noch entgegen ist, wenn er falsche Wege geht. Als ich gestern unterwegs war in der Stadt in Elberfeld, waren ja überall Straßen versperrt durch viele Polizisten und die Barrikaden, die sie da aufgerichtet hatten, und dass ich dann da irgendwo durchgekommen bin und mich man da durchgelassen hat, und zwar auch irgendwie seltsam, möchte ich sagen. Normalerweise kam man gar nicht da durch. Aber als ich noch so da herumging, da tauchte plötzlich in solch einer Gruppe von linken Leuten, die ja gegen die Nazis dann demonstrierten, tauchte plötzlich in einer Gruppe solch ein bekanntes Gesicht vor mir auf. Ich will nicht sagen, wer es gewesen ist, aber es ist jemand, den wir aus dieser Gemeinde ausgeschlossen haben, leider ausschließen mussten und der gottlose Wege geht. Plötzlich tauchte dieses Gesicht vor mir auf. Und ich dachte im Nachhinein, ja, Gott redet noch mit ihm. Gott redet noch mit ihm durch diese kurze Begegnung, die wir beide hatten. Er erkannte mich und ich erkannte ihn. Hab ihn beim Namen genannt. Wohl dem, zu dem Gott noch redet, wenn er sich auf solchen gottlosen Wegen befindet. Wohl dem. Schlimm ist es, wenn Gott einen Menschen gänzlich laufen lässt. Gott war mit Josef. Rein äußerlich sah man das schon im Hause des Potiphar. Wir lesen das auch ausdrücklich. Es glückte ihm alles. Es gelang ihm alles. So dass Potiphar dann schließlich sagte, also das Beste, was ich tun kann, ist dem Josef alles zu übergeben. Die totale Verfügungsgewalt über mein Hab und Gut zu überlassen. Essen und Trinken musste er dann selbst noch tun. Das konnte ihm Josef nicht ersparen. Aber ansonsten hat Josef alles übernommen. Und auch später im Gefängnis kümmerte sich der Gefängniswärter um nichts. Alles überließ er Josef, weil er merkte, hier ruht ein geheimer Segen auf dem, was dieser Mann tut. Gott war mit ihm, so lesen wir. Das war das Geheimnis seiner Fruchtbarkeit. Er war an der Quelle des Wortes Gottes und von daher war Gott mit ihm. Etwas, was mir weiter aufgefallen ist in der Lebensgeschichte Josefs. Es ergibt Gott die Ehre. Darum war das Leben Josefs so fruchtbar, weil er Gott die Ehre gab. Wir lesen das in Kapitel 41, in Versen 15 und 16. Josef wird aus dem Gefängnis herausgeholt. Pharao ließ ihn zu sich kommen, weil er diese Träume gehabt hatte und niemand in Ägypten konnte diese Träume deuten. Und dann erfährt Pharao durch den Mundschenk, dass es da jemanden gibt im Gefängnis, der Träume deuten kann. Da sprach der Pharao zu ihm, nämlich zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt und es ist niemand, der ihn deuten kann. Ich habe aber von dir sagen hören, wenn du einen Traum hörst, so kannst du ihn deuten. Josef antwortete dem Pharao und sprach: Das steht nicht bei mir. Gott wird jedoch dem Pharao Gutes verkündigen. Träume deuten steht nicht bei mir. Und dann deutete er den Traum. Das heißt, er gibt Gott ganz die Ehre. Gott hat ihm diese spezielle Gabe der Traumdeutung geschenkt. Aber Josef macht dem Pharao deutlich, das ist nicht irgendwie ein Grund für mich, stolz zu sein. Das habe ich nicht von mir, sondern das ist ein Geschenk Gottes. Das ist Gottes Sache, Träume zu deuten. Wir sehen also, er gibt Gott die Ehre. Und Menschen, die Gott die Ehre geben, die sich nicht selbst die Ehre geben und geben wollen, sind immer Menschen, die auch für Gott und für andere Frucht bringen. Und dann war Josef ein Mann, der es gelernt hat, sich Gottes Sicht zu eigen zu machen. Das ist mir auch noch sehr, sehr bedeutsam. Der es gelernt hatte, sich Gottes Sicht zu eigen zu machen. Da lesen wir zunächst einmal in Kapitel 42 die Verse 19 bis 24. Die Brüder Josefs waren nach Ägypten gekommen und Josef sagt zu ihnen: Ihr seid Kundschafter, ihr seid Spione. Und sie beteuern, dass sie das nicht seien. Aber Josef lässt sich auf nichts eingehen, er hat inzwischen seine Brüder längst erkannt, lässt sich auf nichts ein und bleibt dabei: Ihr seid Spione. Und dann heißt es hier: Seid ihr redlich, so lasst einen eurer Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis. Ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So will ich euren Worten glauben, dass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Sie sprachen aber untereinander: Das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach: Sagte ich's euch nicht, als ich sprach: Versündigt euch nicht an dem Knaben? Doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Sie wussten aber nicht, dass es Josef verstand, denn er redete mit ihnen durch einen Dolmetscher. Und er wandte sich von ihnen und weinte. So sah es im Herzen Josefs aus. So sieht es jetzt im Herzen Gottes aus, im Blick auf sein Volk Israel. Und er wandte sich von ihnen und weinte. Als er sich nun wieder zu ihnen wandte und mit ihnen redete, nahm er aus ihrer Mitte Simeon und ließ ihn binden vor ihren Augen. Ich weiß nicht, wie wir gehandelt hätten an Josefs Stelle. Ob wir hier nicht schon weich geworden wären und hätten gesagt: Ich bin Josef. Das kommt ja dann später erst. Er stellt sich hart seinen Brüdern gegenüber. Und das ist ihm sehr, sehr schwer gefallen. Er bleibt hier fest. Josef lässt sich nicht von seinen seelischen Rührungen leiten und lenken, sondern von der Sicht Gottes. Und die Sicht Gottes war die, dass es gut und richtig war, für seine Brüder jetzt einmal ordentlich in die Enge getrieben zu werden. Das war Gottes Sicht. Und wir sehen, wie es fruchtet auch schon, wie die Brüder sich untereinander anschauten und sagten: Das hat doch seinen Grund, dass wir jetzt in dieser Not sind, das hat doch seinen Grund. Das haben wir an unserem Bruder Josef verschuldet. Und so wird Gott sein Volk Israel, wenn ich das einmal prophetisch deuten darf, so wird Gott sein Volk Israel einmal so in die Enge führen, dass sie dann irgendwann erkennen: Das haben wir an unserem Bruder Jesus verschuldet. Und dann wird der Augenblick gekommen sein, an dem Gott seine Herrlichkeit in Christus ihnen offenbaren wird. Hier war dieser Moment noch nicht gekommen. Und ich sage noch einmal: Josef war ein Mann, der es gelernt hatte, sich die Sicht Gottes zu eigen zu machen. Wir können manchmal hart sein an einer Stelle, wo es heißt, nachgiebig zu sein. Und wir können manchmal weich sein an einer Stelle, wo es heißt, fest und unnachgiebig zu sein. Auch in der Kindererziehung. Es ist wichtig für Eltern, dass sie das lernen. Fest und freundlich. Nicht weichlich. Aber auch an bestimmten Dingen, an bestimmten Stellen deutlich zu machen: Wir haben dich lieb. Und auch mal nachzugeben. Auch sich mal zu beugen vor den Kindern, alles ist wichtig, aber dann auf der anderen Seite auch wieder unnachgiebig zu sein und fest zu sein. Ganz wichtig für die Kindererziehung. Und auch im Umgang mit anderen Menschen, auch in der Gemeinde Jesu. Auch in der Gemeinde Jesu. Da heißt es manchmal wirklich, einen Weg zu gehen, den andere für hart halten. Aber es ist wichtig, dass wir uns nicht von unserem seelischen Empfinden leiten lassen, sondern vom Willen Gottes, von ihm leiten lassen. Das war bei Josef hier der Fall. Er musste sich selbst verleugnen. Am liebsten wäre den Brüdern um den Hals gefallen und hätte gesagt: Ich bin Josef, euer Bruder. Das geschieht aber später erst, nach dem Willen Gottes. Und es war ihm deutlich geworden, während der Zeit des Leidens, dass Gott ihn nach Ägypten gesandt hatte. Das sagt er dann seinen Brüdern auch. Kapitel 45 lesen wir das nach. Ihr habt mich zwar hier nach Ägypten gebracht, aber letztlich ist es Gott gewesen, der mich gesandt hat. Und zwar um euretwillen, um euch wohl zu tun, um euch am Leben zu erhalten. Er sah also hinter allem in seinem Leben die gütige Hand Gottes. Darum konnte Josef so viel Frucht bringen. Wer das nicht gelernt hat in seinem Glaubensleben, hat Entscheidendes verpasst. Wer sich nicht von seinem seelischen Wesen trennen kann und sich dem Willen Gottes gänzlich unterwerfen kann, wie wir gerade gesehen haben, wie soll der Gott Frucht bringen? Da hat der Heilige Geist keinen Raum. Da handeln wir und denken wir aus unserer Natur heraus, aber nicht vom Willen Gottes her, vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist etwas von dem Schwersten, ihr Lieben. Und ich muss sagen, hin und wieder denke ich, bei mir ist das auch noch nie so ganz durchgeklärt. Ich spreche darüber und ich weiß, wo es lang geht. Und manchmal merke ich es und spüre es, wo ich selbst wieder mal dran bin. Statt den Herrn machen zu lassen, statt loszulassen. Das ist nicht in allen Stücken durchgeklärt. Ist ein Leidensprozess. Aber ihr Lieben, wenn man einmal weiß, wo es lang geht, dann ist schon viel gewonnen. Dann weiß man, was Gott in unserem Leben vorhat. Und Josef hat das tatsächlich gelernt. Durch diesen Leidensprozess hindurch hat er es gelernt. Erstens, nicht sein seelisches Wesen, seinem seelischen Wesen Raum zu geben, sondern dem Willen Gottes. Und zweitens, Gott in allen Dingen zu sehen, zu erkennen, in allem Handeln. Gott und seine Liebe und seine Güte zu erkennen. Und zum Schluss, Josef war ein Mann, der Frucht bringen konnte für Gott und für andere, weil er im Geist der Versöhnung lebte. Er trug seinen Brüdern nichts nach. Er sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht vor mir zu fürchten. Ich will es mit meinen eigenen Worten ausdrücken, ich habe euch doch längst vergeben. Ich habe euch längst vergeben, auch wenn ich jetzt so hart mit euch umgegangen bin. Ich habe euch immer noch lieb und ich habe euch nichts nachgetragen. Und alles Böse, was ihr mir angetan habt, hat Gott vergeben und ich habe es euch auch vergeben. Und als sie dann später noch mal kamen, als Jakob gestorben war, weil sie Angst hatten, jetzt könnte Josef Rache nehmen an uns, da weint er bitterlich. Da war er zutiefst betrübt, dass seine Brüder kein Vertrauen zu ihm hatten. Und versichert ihnen noch einmal, ich stehe unter Gott, stehe nicht über ihm, ich bin nicht euer Richter, ich habe euch von Herzen vergeben. Nun seid doch endlich damit zufrieden und seid ruhig und seid getrost und fröhlich darüber. Er lebte im Geist der Versöhnung, wie auch ein Stephanus. Wir kommen vom Kreuz her, ihr Lieben, und wir leben von der Gnade und dürfen Gnade weitergeben. Das ist eine wunderbare Art, Frucht zu bringen für Gott. Gibt es jemanden, dem du nicht von Herzen vergeben hast im Namen Jesu? Überleg dir das einmal. Gibt es da Bitterkeit, die du duldest? Ich spreche nicht davon, dass Bitterkeit nicht mal aufkommen kann im Herzen, sondern die du duldest, mit der du dich vielleicht abgefunden hast, die du vielleicht auch rechtfertigst in deinem Herzen. Gibt es die? Dann gibt es nur einen Weg. Du buße darüber. Geh zum Herrn Jesus. Sag ihm auch, dass du damit nicht fertig wirst. Und bitte ihn, dich willig zu machen, zu vergeben. Vergib in seinem Namen. Es darf niemanden geben, dem du nicht von Herzen im Namen Jesu vergeben hast. Sonst hindert es gewaltig die Fruchtbarkeit, die geistliche Fruchtbarkeit, die Gott in deinem Leben wirken will. Und wenn wir noch so wenig sehen bei uns, was machen wir dann? Das Handtuch werfen, aufgeben, resignieren? Krummacher, Gottfried Daniel Krummacher, besuchte einmal eine Kranke, die sich in einem sehr niedergedrückten seelischen Zustand befand. Er redete verständnisvoll mit ihr und nannte ihr zum Trost einige biblische Verheißungen. Aber wie das dann manchmal so ist, sie wollte sich nicht trösten lassen. Und dann stand Krummacher auf, trat an das Fenster und sah eine Weile in den Garten hinaus, in dem viele Obstbäume standen. Plötzlich wandte er sich um und sagte zu der niedergeschlagenen Frau: Was haben Sie da nur für schlechte Bäume im Garten? Warum? Fragte die Kranke. Ich sehe, dass sie so dürr und kahl sind, kein Blatt ist daran. Warum lassen Sie die nutzlosen Bäume nicht umhauen? Aber Herr Pfarrer, es ist doch Winter. Wenn der Frühling kommt, werden sie bestimmt wieder ausschlagen. Krummacher sah die Frau nun freundlich an und sagte: Mit den Bäumen wissen Sie so gut Bescheid, aber mit sich selbst kommen Sie nicht zurecht. In Ihrem Herzen ist auch Winter. Aber glauben Sie nicht, dass der treue, barmherzige Gott in Ihnen einen neuen Frühling schaffen kann? Sie begriff das, was er ihr sagen wollte. Diese Frage half ihr, auch die Krankheitszeit als Segenszeit hinzunehmen aus der Hand Gottes. Auch für uns gibt es solche Winterzeiten, da sehen wir nicht viel. Unsere Herzen sind vielleicht kalt und wir empfinden uns als unfruchtbar und wollen am liebsten resignieren. Bei manchen geht das so weit, dass sie am liebsten ihr Leben wegwerfen wollen. Aber halte nur aus. Gott ist am Werk, gerade in solchen Zeiten. Gott ist am Werk bei dir und sein Ziel ist es, dich zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung und zum Wohl anderer Menschen fruchtbar zu machen. Und er erreicht dieses Ziel. Gib dich nur ihm ganz hin und vertraue ihm, er wird's tun. Amen.